Der Palast der Meere von Rebecca Gablé. Es liest Detlef Bierstedt.
Erster Teil. 1560 bis 1563. London, März 1560. »Das Eisen ist heiß«, sagte der Constable, und das Funkeln in den Augen verriet seine freudige Erwartung. »Hier ist ein Mann, der seine wahre Bestimmung gefunden hat«, murmelte Isaac. Der Constable legte die Hand um den Griff des langen Brandeisens, das in einem Kohlebecken lag, hob es hoch und zeigte den Zuschauern das rotglühende M. Ein beifälliges Raunen ging durch die Menge. Die junge Frau am Pranger fing an zu schluchzen. Sie stand leicht vorgebeugt, Hals und Handgelenke steckten in den dafür vorgesehenen Löchern. Ihr Kleid war mit Flecken übersät, wo die Dreckfladen und sonstigen Wurfgeschosse der Umstehenden sie getroffen hatten. Sie hatte die Augen zugekniffen, und so sah sie nicht, wie der Constable das Eisen hob. Zielsicher drückte er es ihr mitten auf die Stirn, und die Verurteilte stieß einen langgezogenen Schrei aus. Die Schaulustigen applaudierten und johlten. »Das war's, deine 2 Stunden sind um, Mädchen«, sagte der Constable und zwickte sie in die linke Brust, ehe er den Bolzen zurückzog und die hölzerne Zwinge aufklappte. »Und jetzt hör schon auf zu flennen. Wir hätten dir auch ein Ohr abschneiden können. Verdient hättest du's.« Die Leute von Cheapside begannen sich zu zerstreuen. Die junge Frau richtete sich langsam auf und torkelte nach links, gefährlich nah an den Rand der erhöhten Plattform. Isaac stieg die Stufen hinauf und nahm ihren Ellbogen. »Komm, Sarah!« »Mir ist so schlecht«, flüsterte sie. »Das wird wieder«, entgegnete er und gab sich Mühe, unbekümmert zu klingen. »Jetzt lass uns erst einmal von hier verschwinden.« Sarah zitterte am ganzen Leib. Das war der Schock, nahm Isaac an, oder womöglich auch die Kälte. Das dünne Kleid war kein ausreichender Schutz gegen den ruppigen Wind, aber Isaac hatte seinen Umhang zu Hause vergessen und konnte ihr deshalb nur seinen Arm anbieten. Das Mädchen stützte sich darauf und ließ sich von der Plattform helfen. Sie gingen die belebte Straße entlang. »Wo willst du mich hinbringen?« fragte Sarah. Ihre Stimme klang dünn. »Keine Ahnung«, gestand er. »Wo kannst du denn hin?«
»Nirgends.«
»Was hast du angestellt?« Sie brauchte ein Weilchen, ehe sie es fertig brachte, ihm zu antworten.
»Ich hab die Audleys vergiftet, meine Herrschaft. Sie sind aber nicht gestorben, und ich wollte sie auch nicht umbringen. Sie sollten sich nur mal ein paar Tage so richtig elend fühlen, so wie ich und alle anderen, die für sie schuften müssen.
Und? Hat es geklappt?« Isaac konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Sarah nickte.
»Aber das war nicht wert, mein Leben zu ruinieren. Ich hätte nie gedacht, dass sie mir auf die Schliche kommen. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, was aus mir werden soll, Isaac.«
Das Brandmal auf der Stirn würde natürlich verheilen, aber keine Haube würde es je vollständig verdecken. Dafür war es zu groß. Von heute an würde jeder, der Sarah sah, auf den ersten Blick wissen, dass sie etwas Abscheuliches ausgefressen hatte. Denn das M stand für Missetäter. Sie würde nie wieder anständige Arbeit finden, egal wohin sie ging. Isaac griff nach seiner Börse, öffnete sie und nahm Sarahs schwielige Hand. Ihre Nägel waren ganz abgekaut. Das hatte sie als kleines Mädchen schon gemacht, als sie in die Krippe gekommen war, erinnerte er sich. Ein Waisenkind von Königin Marys Gnaden. Isaac ließ seine Pennies in ihrer Hand klimpern.
»Hier.« »Das kann ich nicht annehmen«, protestierte sie halbherzig.
Er winkte ab. »Schon gut. Morgen ist Sonnabend. Da verdiene ich immer gut beim Pferderennen in Mile End.«
»Du wettest?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich reite. Die Londoner Gentlemen lassen es sich etwas kosten, wenn ihre Gäule ein Rennen gewinnen.« Er verschwieg, dass er seinen Lohn gelegentlich gleich wieder verlor. Beim Hahnenkampf oder bei der Bärenhatz, auf die er leidenschaftlich wettete. Sie waren an der Einmündung zur Thames Street angelangt, wo wie üblich ein hektisches Durcheinander herrschte. Fuhrwerke, Reiter und Fußgänger drängten sich auf der Straße. Und viele fanden einen Moment Zeit, um die Magd mit dem frischen Brandmal auf der Stirn zu begaffen.
Zwei Burschen spuckten auf die Straße, kaum dass sie passiert hatten. Sarah war stehen geblieben und starrte furchtsam auf das Gewimmel.
»Isaac, was soll ich nur tun?«
Sie war bleich. Ihr vormals hübsches Gesicht wirkte eigentümlich starr. Sicher schmerzte die Brandwunde höllisch, doch was ihr vor allem zu schaffen machte, war die Furcht.
»Es wird bald dunkel. Ich weiß nicht, wo ich hin soll.«
»Kennst du das Savoy?« fragte er.
»Du meinst die Ruine draußen vor der Stadt, wo die Beutelschneider und Straßenräuber und solches Gesindel hausen?
Es gibt schlimmere Orte, wo du landen könntest.«
»Weil ich jetzt selbst zum Gesindel zähle«, sagte sie fassungslos.
Er hob kurz die Schultern und nickte. »Im Savoy gibt es einen Kerl mit einem Holzbein. Geh zu ihm und bestell ihm einen Gruß von mir. Er wird dir weiterhelfen.« Er küsste sie auf die Wange. »Viel Glück, Sarah.« Es dämmerte schon, als er die Kaufmannsvilla an der Ropery erreichte und das Tor war verschlossen. Isaac klopfte an und nach wenigen Augenblicken öffnete ihm der Diener, der die Pförtnerkarte bewohnte.
»Danke, Hugh.«
Isaac trat über die Schwelle.
»Wo wart ihr denn nur wieder? Euer Onkel ist in Sorge. Heute Mittag ist ein Bote aus Warringham gekommen und kurz darauf schickte euer Onkel ein paar Leute aus, euch zu suchen. Ohne Erfolg, weil ihr wieder einmal nicht dort wart, wo ihr sein solltet.«
Isaac antwortete nicht. Warringham. Nichts vermochte ihm so abrupt Bauchschmerzen zu verursachen wie dieser Name. Wütend stieg er die Treppe zur Halle hinauf. Seine Tante und sein Onkel saßen mit ihrem Sohn und einem Fremden am Tisch. Aber ehe Isaac sie begrüßen konnte, flog etwas wie eine Kanonenkugel in einem grünen Kleid auf ihn zu, und im nächsten Moment klammerten sich zwei Arme um seinen Hals.
»Isaac! Gott sei Dank!«
»Isabella!«
Er strich seiner 12-jährigen Schwester über den Rücken und drückte die Lippen auf ihren dunklen Schopf. Ihr Gesicht war an seinem Hals vergraben und er fühlte eine warme Nässe. Isabella war der einzige Mensch auf der Welt, den Isaac vorbehaltlos liebte. Unerschütterlich, bedingungslos und abgöttisch.
»Vielleicht hättest du die Güte, dich zu uns zu gesellen, Isaac. Wo Gott schon ein Wunder gewirkt und dich nach Hause geführt hat«, lud sein Onkel Philip ihn ein.
Isaac befreite sich behutsam aus Isabellas Umklammerung, nahm ihre Hand und führte sie zum Tisch. Seine Tante Laura saß neben ihrem Gemahl. Ihre Augen waren gerötet, so als hätte sie geweint. Ihr Sohn Cecil saß ihr gegenüber, und der Mann neben ihm, den Isaac zuerst nicht erkannt hatte, war Jasper Pembroke, der Sohn des Stuarts von Warringham. Isaac setzte sich neben ihn und zog Isabella auf den freien Stuhl an seiner Seite, weil er sie in seiner Nähe haben wollte.
»In Warringham sind die Pocken ausgebrochen«, berichtete Jasper. »Der Neffe Lapidot ist krank. Womöglich kommt er durch, es ist noch zu früh, um sicher zu sein, aber er hat sein Augenlicht verloren.«
Isaac wollte schlucken und konnte nicht. Blind. Lapidot war 6 Jahre alt und blind. Jasper sah ihn an.
»Dein Bruder sagt, du musst nach Hause kommen.«
Das war wirklich das Allerletzte auf der Welt, was Isaac wollte.
»Was könnte ich denn tun?« fragte er.
Eine erbärmliche Abwehr.
»Etwas völlig Neues, Isaac«, gab sein Onkel zurück. »Du könntest Verantwortung übernehmen und die Belange deiner Familie ausnahmsweise einmal über deine Wünsche stellen.«
»Ja, das klingt großartig, Sir«, konterte Isaac. »Ich wette, ich wäre eine richtig große Hilfe. Wer weiß, vielleicht kann Lapidot ja wieder sehen, wenn ich ihm die Hand auflege.«
»Du gottloses Schandmaul, wenn du«,
fuhr Master Durham auf. Doch seine Gemahlin unterbrach ihn.
»Philip, bitte.
Es ist niemandem damit gedient, wenn ihr wieder streitet.« Der mächtige Kaufherr mäßigte sich.
»Wo hast du wieder gesteckt? Gott, muss das wirklich jetzt sein?« gab Isaac zurück,
wandte sich an Jasper und fragte, »Wer ist sonst noch krank? Ist es schlimm?« Jasper nickte.
»Bislang niemand sonst von eurer Familie. Meine Eltern und Geschwister sind auch noch gesund, aber meinen Onkel, den Stallmeister, hat es erwischt. Im Gestüt ist es am schlimmsten.«
Master Durham erhob sich.
»Isaac, ich rede mit dir. Würdest du mich gütigst nicht ignorieren? Ich wähnte dich in der Krippe. Du hast in der Nacht vor Aschermittwoch an der Bankside eine Wirtshausschlägerei angezettelt und bist vor dem Richter gelandet. Ich habe dein Bußgeld bezahlt, nicht zum ersten Mal. Und du hast eingewilligt, während der Fastenzeit in der Krippe zu arbeiten, um mich zu entschädigen. Weißt du überhaupt, was ein Ehrenwort ist? Was es bedeutet?«
Isaac sprang auf.
»Ich war dort!« rief er wütend.
Es war eine Buße, die ihm wenig ausmachte, denn er war gern in der Krippe. Sie war ein Waisenhaus, das sein Vater, sein Onkel und einige andere Gönner gestiftet hatten, lange vor Isaacs Geburt. Die Krippe nahm elternlose Straßenkinder auf und behielt sie, bis sie alt genug waren, um für sich selbst zu sorgen. Weil dort Vieh gehalten und ein großer Gemüsegarten bestellt wurde, war jede Hilfe willkommen und Isaac hatte keine Angst davor, sich die Hände schmutzig zu machen.
»Ich weiß, was ein Ehrenwort bedeutet, Sir. So wie ich weiß, dass du diese Geschichte hier ausbreitest, um mich vor meiner Schwester und vor Jasper zu beschämen. Nur zu, tu das, wenn es dich erleichtert. Aber ich habe mein Wort nicht gebrochen. Die Köchin schickte mich auf den Markt nach Cheapside, um Speck und Zwiebeln zu kaufen. Und dort stand Sarah Cooper am Pranger und wurde gebrandmarkt.«
»Sarah Cooper?« fragte seine Tante verständnislos. »Wer ist das?«
»Sie war 3-4 Jahre in der Krippe«, erklärte Cecil, der dort die Bücher führte. »Ihr Vater wurde in Smithfield verbrannt, ihre Mutter war vorher schon gestorben.«
»Ich konnte nicht einfach verschwinden, als ginge mich das nichts an«, versuchte Isaac zu erklären.
»Wieso nicht?« fragte Master Durham. »Wenn die Kinder die Krippe verlassen, sind wir nicht länger für sie verantwortlich.«
»Aber das heißt nicht, dass wir aufhören, ihre Freunde zu sein, oder?«
Sein Onkel stieß hörbar die Luft aus. »Es erstaunt mich immer wieder aufs Neue, wo du dir deine Freunde suchst.«
»Oh, komm, Vater, es reicht«, sagte Cecil begütigend.
Er war 8 Jahre älter als Isaac und dessen verlässlichster Verbündeter in diesem Haus. Master Durham gab nach. Es kam nicht einmal so selten vor, dass er sich von seiner Frau oder seinem Sohn erweichen ließ, denn eigentlich, wusste Isaac, war sein Onkel gar kein so übler Kerl.
»Vielleicht wäre es das Beste für dich, nach Warringham zu gehen, Isaac«, sagte seine Tante. »Wenigstens für eine Weile. Diese Stadt ist ein schlechter Einfluss für ein Temperament wie deines. Du bist noch nicht einmal 15 Jahre alt und schon...« Sie brach ab.
Aber Isaac wusste, was sie sagen wollte. Ein Taugenichts, ein Lump, mit dem es ein schlimmes Ende nehmen wird. Womöglich hatten alle recht, die dergleichen von ihm sagten, denn die Nacht vor Aschermittwoch war nicht die erste gewesen, die er im Gefängnis verbracht hatte.
»Bitte, Isaac, komm nach Hause«, beschwor seine Schwester ihn. »Francis und Millicent sind so verzweifelt. Wir brauchen dich.«
»Dir bleibt gar nichts anderes übrig«, befand Jasper. »Ganz gleich, ob Lappy dort lebt oder stirbt. Ein Blinder kann keinen Adelstitel erben. Und dein Bruder hat keine weiteren Söhne. Du weißt, was das bedeutet.«